Ganz herzlich willkommen. Und ich denke, gerade das Lied hat für mich einen guten Einstieg gegeben. Nimm mich an der Hand. Ich will mit dir vorwärts gehen. Ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen mit dem Thema befasst, wie begegnet Gott uns? Und wie spüren wir das? Wie kommt das raus? Und habe mich überlegt, hast du schon mal einen heiligen Moment so richtig erlebt? Also so einen Moment, wo du einfach gewusst hast, boah, jetzt ist Gott da. Jetzt redet er zu mir. Und wie ist das dort zumal gewesen? Das ist ganz sicher gewusst, ohne Zweifel. Und was ist es gsi, wo der Moment so heilig gemacht hat für dich? Das riesen Feuerwerk. Ja, vielleicht von dem Gefühl. Aber ich habe festgestellt, meistens bei mir ist es etwas, was ganz tief in meinem Herzen passiert. Und ich einfach weiss, jetzt stimmt's. Jetzt ist es so. Das ist da, was es bei mir ausmacht, dass ich spüre, ein Moment ist wirklich ganz heilig. Und ich denke, so Momente darf man auch suchen. Ich weiss, dass es manchmal Leute gibt, die denken, ja, da muss ich an eine grosse Konferenz gehen mit einem tollen Redner und der erzählt ihnen irgendetwas und dann, boah, dann weiss ich es dann. Ich glaube, Gott macht das häufig ganz anders. Und ich habe darum in der Bibel ein bisschen nachgeforscht und ich möchte daraus eine kleine Serie machen, nämlich zum Thema heilige Momente in der Bibel. Mit der Absicht, dass wir für uns selber dürfen etwas lernen dürfen. Wie so heilige Momente stand kommen, wo wir etwas dazu beitragen können. Und wie sich das so anfühlt. Es gibt ganz einen Haufen heilige Momente, die an einzelne Personen gerichtet sind. Und ich habe mir überlegt, gibt es noch solche, die an Gruppen gerichtet sind? Jawohl, gibt es auch ein paar. Aber sehr häufig sind es einzelne Menschen, die in eine ganz spezielle Beziehung hineinkommen mit Gott und dann spüren, boah, da ist Gott. Und heute möchte ich den Anfang machen mit dem Mose, wo er sein Erlebnis am Feuerbusch. Das steht im 2. Mose Kapitel 3, ist das alles beschrieben. Ich werde einen Teil davon vorlesen, ich mache das in Hochdeutsch, und dass ihr gut könnt unterscheiden, was meine Ideen oder Gedanken dazu sind und auf Schriftdeutsch dann jeweils der Text. Die Geschichte von Mose, die habt ihr wahrscheinlich in der Sonntagsschule schon mitbekommen, so wenigstens die grossen Punkt. Und darum fange ich gerade an, da, wo er bei seinem Schwiegervater war, damit er den Anfang hat. Das ist 2. Mose 3, 1. Mose war Hirt für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, der Priester von Midian. Als er in die Herde, hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Das ist der erste Abschnitt. Und ihr wisst ja, dass der Mose ganz einen interessanten Start hatte in sein Leben. Sein Name bedeutet ziehen oder herausgezogen, aber könnte ja bedeuten umherziehen und alles passt irgendwo, oder? Seine Mutter hat die Schwangerschaft verheimlicht, seine Schwester hat ihn ausgesetzt. Er ist bei einer Art Stiefmutter aufgewachsen, Prinzessin vom Pharao. Er hat auf die einen Seite sicher eine einfache Jugend gehabt, weil er ist in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Er hat aber auch wahrscheinlich ganz einen Haufen Aufzugeimer gehabt, einen Haufen Lehrer, die ihm gesagt haben, was er alles muss können. Und so gesehen hat er vielleicht auch eine schwere Jugend gehabt. Und ich habe mir da aufgeschrieben, er hat natürlich gemerkt, dass er nicht ist wie die anderen. Dass er nicht ganz zu dieser Familie gehört. Er war ja ein Israelit eigentlich oder ein Nachkommen Abrahams und hat nicht so in die pharaonische Familie hineingehört. Vielleicht war da auch versteckter Rassismus irgendwo gewesen. Wer weiß? Ich könnte mir das gut vorstellen, dass er darunter gelitten hat. Dann ist ja die tragische Geschichte, wo er sieht, dass zwei von seinen Landsleuten, also von seinem Volk, aufeinander losgehen. Und er greift ein und erschlägt den einen. Er muss flüchten. Ich habe mir da aufgeschrieben, vor der Schmier. Offensichtlich hat sich da Charakterschwäche bei Mose gezeigt. Und offensichtlich war es so, dass sie ihn nicht die Israeliten verfolgt haben, sondern den Hof vom Pharao. Er musste also fluchen. Er ist in die Wüste gegangen, über den Jordan, ins Land von seinen Vätern. Er findet dort einen alten Bekannten. Irgendwie über ihn gesessen. Und setzt sich dort für die Familie oder für die Töchter von dem alten Bekannten ein, an der Quelle. Und wird dann willkommen geheißen als eben weit Verwandten aussen, kommt dann schlussendlich Zippora zur Frau über und hat schon gleich einen Sohn. Und was er für das muss zahlen, ist klar, haben wir vorher gerade gelesen, er ist Hirt vom Kleinvieh. Also ich wäre lieber Hirt vom Grossvieh, oder? Also so von der Kühe und von der Rosse und von der Kamel und überhaupt, oder? Aber Kleinvieh, was ist das? Geissen, Schäfe, Küngeli vielleicht? Zwerge? So wirklich für die ganz kleinen Sachen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Mose eben nicht eine stattliche Postur war. Er hätte ja auch nicht recht können reden. Offensichtlich war er irgend so ein Feinöckeli, denke ich mir. Darum hat man das Kleinvieh eingegeben und nicht die Grossen, oder? Also, das sind einfach so Gedanken, die ich mir gemacht habe. Schlussendlich können wir feststellen, ist er als Hirt vom Kleinvieh quasi irgendwo in der Wüste aussen gelandet. Berufung, wo am Anfang vorgegeben wäre, oder so mit der Rettung und am Hof vom Pharao und so, die hat er ganz tüchtig verkackt mit seinem Temperament und seinem Charakter. Er ist zum Mörder geworden und muss vor dem Gesetz flüchten, obwohl er ein Adoptivsohn von der Prinzessin war. Gott hat etwas vorgehabt mit seinem Leben von Anfang an. Und Gott hält auch an dieser Berufung fest. Auch wenn da zwischen deinen ganzen Haufen Brüche passieren. Und vielleicht sind die Brüche auch ganz bewusst da, um jemanden in die richtige Haltung hineinzuführen. Vielleicht sind Schwierigkeiten, Probleme in unserem Leben dazu da, um uns vorbereiten für den Dienst, den Gott wirklich für uns ausgelesen hat. Und ich denke mir, dass Gott sich gesagt hat, den schnappe ich mir. Den hole ich mir. Das ist der, den ich aus der Welt habe, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausführen kann. Und ich denke, es ist Mose gleich gegangen wie einem ungläubigen Thomas ein Stück weit. Realisiert, mein Glaube langt nie hin. Gott sucht sich nicht die Gerechten, Gott sucht sich nicht die Perfekten, sondern Gott nimmt sich einen, der aufrichtig ist. Ich glaube, das ist das, was zählt. So viel einfach ein bisschen zum Anfang der Geschichte. Und jetzt kommen wir zum Text, wie der Mose und Gott miteinander ins Gespräch kommen. Vers 2 heißt es, beim Busch, Dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodenden Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von der Flamme verzehrt wurde. Warum verbrennt der Dornbusch nicht, dachte Mose. Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Ah, in dieser Oase draussen ist ja den ganzen Tag nichts los, oder? Also eben die, weißt du gesagt, Perlhühner und Küngeli und Geissen und Schäf, da schauen, jeden Morgen aufstehen, Haferbrei essen, Schäfli zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, und dann ein Dornbusch, der nicht verbrennt. Attraktion. Da muss man schauen. Also endlich passiert etwas. Und er geht. Und wo er nachher kommt, heisst es, als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu. Mose, Mose, hier bin ich, erwiderte dieser. Komm nicht näher, sagte Gott. Ziehe deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es heisst, Sandalen ausziehen in der Wüste. Könnt ihr euch das vorstellen? Würde ich nicht machen. Ich tue die Sandalen auch nicht ausziehen, wenn ich in den See hineingehe und so grobe Steine habe, oder? Die Sandalen sind Komfortzone. Gott sagt, zieh deine Sandalen aus. Auch wenn es ganz schön heiß ist unter deinen Füßen, es wird noch viel heißer. Heiliger Boden ist, wo du drauf stehst. Und nicht nur von der Sonne aufgeheizt, sondern von Gott. Dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters. Also er stellt sich vor, ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Jetzt gilt es ernst. Der Mose merkt, dass etwas ganz, ganz Besonderes da ist. Ist nicht irgendjemand, der es Feuerli gemacht hat dort hinten und immer ein bisschen nachgeschoppelt hat. Er merkt, es ist so heilig, dass er seine Augen verschließt, dass er sein Angesicht verhüllt und es nicht mehr wagt, seine Augen aufzumachen. Der Mose ist sich seiner Charakterschwäche bewusst gewesen. Als ein Mörder Gott begegnen, ist es Todesurteil. Da sprach Jahwe weiter. Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Es ist das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind bei mir angekommen. Ich habe auch gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Okay, das hat ja der Mose alles gewusst. Er war ja einer der Bessergestellten in dem Ägypten. Er hat seine Jugend auf dem Hof vom Pharao verbracht und er hat wahrscheinlich im Land umeinanderreissen, wahrscheinlich mit seiner Adoptivmutter, später wahrscheinlich mit den Lehrern, die ihm das Land gezeigt haben und wahrscheinlich dann auch schon gleich als junger Mann, dass er alleine durch das Land ziehen konnte, bis an den Tag, wo er den Israeliten geschlagen hat und hat müssen fliehen. Und jetzt ist er an einem Ort, wo er eigentlich nicht hin wollte. Nicht mehr am Hof, nicht mehr fein zu essen, nicht mehr ein weiches Bett. Nicht mehr den ganzen Tag können im Land hin und her reiten und sich die Sachen anschauen, sondern er ist bis im Schwiegervater und Chef. Er hat jetzt zwar ein geruhsames Leben, aber nicht das, was er sich vorgestellt hat. Was kümmern ihn jetzt noch seine Landsleute in Ägypten? Was möchte ihm die Stimme, die sich ihm als Jahwe vorgestellt hat, von ihm? Nun, gehe. Ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Hey Jahwe, das geht gar nicht. Du weißt gar nicht, was mir blüht. Ich bin ein Mörder. Ich werde verfolgt. Die werden mir das Leben nehmen. Und wer schaut in dieser Zeit meine Schafe und meine Küngeli? Und was sagt der Schwiegervater dazu? Und was soll ich mit den Zippora und dem Bübli machen? Soll ich denn die auf Ägypten mitnehmen, dass es denen gleich geht wie mir? Und überhaupt, der Mose hat dem Pharao zur Antwort gegeben: Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Wer bin ich? Ein Schafhirt beim Jethro. Und erst noch ein Kleiner, der sich nur um die kleinen Tiere kümmern kann. Gott sagt zu ihm: Ja, ich werde dir beistehen, sagte Gott. Und daran wirst du erkennen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Da ist eine riesige Zeitspanne dazwischen. Also sagt, wenn du dann deinen Job erledigt hast und alles gut rausgekommen ist, dann kommen wir dann da hin. Ich weiss nicht, ob das mich so im Glauben gestärkt hat. Ich sagte, ja, ich weiss schon, irgendwann komme ich noch mal in den Himmel, aber der Weg bis dort hin ist noch... Ah, genau. Da sagte der Mose zu Gott: Aber was ist, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann nach seinem Namen fragen? Was soll ich ihnen sagen? Es ist spannend, was da der Mose bewegt. Wie heißt denn der Gott? Was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Könntest du mir nicht ein Visitenkärtchen geben? Weißt du, könnte ich sagen, der hat mich geschickt, oder? Das ist eine berechtigte Frage. Was soll ich sagen, hat mich geschickt? Ich denke, die Frage beschäftigt ja auch uns ab und zu, wenn wir mit den Menschen über Christus reden, oder? Wer hat mich geschickt? Wo ist das Visitenkärtchen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose: Sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Und so wisst ihr, mit dem hat es eigentlich angefangen, wie die Geschichte weitergeht, wisst ihr wahrscheinlich relativ gut. Würde sich aber lohnen, nochmal nachzulesen. 2. Mosebuch, Kapitel 3. Ich habe mir überlegt, wie würde ich reagieren, wenn Gott mir so einen Auftrag gibt. Wenn Gott mich so direkt würde ansprechen, würde ich auch anfangen mit dem Verhandeln. Soll ich heute wahr sagen, ich bin ständig am Verhandeln mit Gott. Ständig. Weil ich weiss hier nicht, was kommt, oder? Was soll ich machen, wenn ich pensioniert bin? Wie soll denn das aussehen? Brauche ich jetzt ein Auto oder einen Flieger oder beides oder nichts? Ich weiss es doch nicht. Und so bin ich ständig am Verhandeln mit ihm. Wie soll das werden? Das Thema von heute ist ja heilige Momente. Und die nächsten Wochen möchte ich mit euch einfach immer wieder ein bisschen an diesem Thema arbeiten. Und darum einfach ein paar Fragen. Die erste, die ich euch schon gestellt habe, hast du so heilige Momente schon erlebt? Vielleicht war es bei dir eben nicht ein Feuerbusch, sondern etwas ganz anderes, aber es ist genau gewusst. Gott redet zu mir. Und dann ist ja immer die Frage, was machen wir mit dem? Und häufig ist es ja so, dass wir wissen, wo es einem enden soll, oder? Also wir wissen, wir werden mal in den Himmel kommen, das ist schön, das ist gut, aber das ist noch eine lange Strecke bis dahin, wahrscheinlich. Und dann wissen wir haben die Aufgabe, Menschen zu Jesus Christus zu führen, das ist auch so ein Generalauftrag, aber wie geschieht das wirklich im Detail, im Alltag hinein? Wie sollen wir das machen? Wo hat Gott zu dir gesagt, so wie er zu Mose gesagt hat, und nun gehe, ich will dich senden. Und viel mehr sagt er manchmal nicht. Er schickt uns in unseren Alltag hinein. Er schickt uns vielleicht in einen langweiligen Alltag, wo sich alles immer wiederholt, jeden Morgen aufstehen, Haferbrei essen und so weiter. Und geht da drin rein. Immer wieder den heiligen Moment suchen oder an heiligen Moment erinnert sein, wo Gott uns aufs Herz gegeben hat. Und wisst ihr, was mich eigentlich auch begeistert an dieser Geschichte von Mose? Hat einen ganzen Haufen Punkte. Aber nachdem Gott ihm gesagt hat, und nun mach dich auf und gang, heißt es im 2. Mose 4, 18, daraufhin kehrte Mose zu seinem Schwiegervater Jethro zurück und sagte, ich möchte gern zu meinen Brüdern nach Ägypten zurückkehren und zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Kommt gar nicht Sinn, das wäre ein Satz, den ich sagen könnte, wenn ich einmal in die Ukraine gehe. Und vielleicht hast du andere Sachen, wo du da drin hinein tun kannst. Ziehe in Frieden, sagte Jethro zu Mose. Gott gibt ihm also auch einen Auftrag, und Moses war bereit, zum gehen. Ohne, dass er Details hatte. Er hatte kein Flugticket, kein Erstklass-Bahn-Billett. Nichts. Er hatte den Auftrag Gottes. Er ist zu seinem Chef und Schwiegervater gegangen. Der hat ihm nur gesagt, zieh in Frieden. Das ist nicht so ein Haufen, oder? Er hat mir auch noch ein bisschen Münze können geben auf dem Weg. Ich weiß es nicht. Und dann heißt es im Vers 20 vom Kapitel 4, so ließ Mose seine Frau, also Zipora, mit dem kleinen Kind auf dem Esel reiten und machte sich mit ihnen auf den Weg nach Ägypten. Den Stab Gottes hatte er in der Hand. Also der Mose ist nicht mit 100 Kühe und 20 Kamele losgezogen. Sondern, was hat er mitgenommen? Ein Esel für seine Frau und das Kind und einen Stecker. Mit dem ist er gegangen. Der Mose hat also seine Frau mit auf die Reise genommen und das Büebli auch. Hätte sie auch heilen können und sagen, komm, ich komme dann ja wieder in 40 Jahren oder so. Der Mose nimmt seine Frau und seinen Sohn mit auf die Reise, obwohl es gefährlich war. Und gell, in unserem Leben ist es so, dass wir manchmal auch ganz viele Fragen haben, wie sollen wir jetzt das machen? Soll ich Erstklasse fliegen oder Zweitklasse? Oder soll ich mit dem Bus gehen? Oder was macht der Mose? Er geht mit dem, was er hat. Und wo Probleme auftauchen, was macht er dort? Durch die ganze Geschichte von Mose gestürmt, das immer wieder. Er geht immer wieder zu Gott. Und wisst ihr was? Manchmal war er ziemlich frech, sein Charakter wieder durchgekommen, oder? Gesagt, hey Gott, das geht noch. Jetzt hat der Pharao da gemacht und selbst mein Volk schimpft mit mir. Und ist nicht zufrieden. Und du bist an all dem die Schuld. Und Gott sagt immer wieder, bleib ruhig. Bleib ruhig. Ich habe alles im Griff. Bis still. Und ich denke, dass der Mose ganz einen Haufen so heilige Momente auch in dieser Zeit hatte. Manchmal wahrscheinlich eben halt auch mit seinem Charakter irgendwo am Führen, oder? Aber er nimmt sich immer wieder Zeit, zu Gott zu gehen und rennt nicht aus seiner Berufung davon. Er sucht Gott. Und er klagt Gott auch an und sagt, hey, jetzt habe ich es so gut gemacht. Erste Plage. Hat nichts genützt. Zweite Plage. Hat nichts genützt. Dritte. Also nach der dritten hätte ich aufgehört, oder? Ich sagte, wisst ihr was, ich gehe wieder zum Jethro, mache die, was ich will. Bis zur zehnten Plage. Und dann fangen die Schwierigkeiten ja erst an mit dem Volk, oder? Die sind nicht so nett gewesen zu Mose. Die hätten doch können sagen, hey Mose, du bist unser Führer, komm, geh uns voran. Stehen sie am Meer, wollen durch und sagen, du bist schuld, dass wir verrecken. Dann sind sie dann in der Wüste, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Und das sind Sachen, die sich manchmal auch Menschen, die von Gott eine Berufung haben, müssen anhören müssen. Der Mose hat den Generalplan Gottes kennt. Das Volk Israel soll von Ägypten in das gute, schöne, tolle Land. Mose selber hat das nicht mal anschauen können. Detailfragen hat er mit Gott gesprochen und immer wieder besprochen. Und ich denke, das ist eines der ganz grossen Geheimnisse, die ich mit euch heute Morgen möchte teilen. Gott gibt dir einen Auftrag. Und da ist vielleicht eben so ein Generalauftrag, wo du Details gar nicht weißt dazu. Und er erwartet, dass du ihn erfüllst. Das ist sicher. Und er erwartet, dass wenn du auf Probleme stoßt, dass er die nicht alleine löst. Sondern dass du ihn suchst. Sein Reden suchst. Und mit ihm das ausmachst. Und ich glaube, Gott ist auch bereit, sich einmal einen Vorwurf, eine Anschuldigung anzuhören. Du darfst dich bei Gott durchaus beklagen für Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Oder wo du gedacht hast, die sind viel einfacher. Aber bist bereit, immer wieder den nächsten Schritt auch zu gehen. Ich glaube, das ist nicht kompliziert. Gott schenkt immer wieder so heilige Momente auch in unser Leben, in unsere Leben hinein. Vor allem dann, wenn wir Gott suchen. Dann, wenn wir alles alleine wursteln, dann geht das nicht. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir dürfen uns darauf vorbereiten. Und wie können wir uns auf so etwas vorbereiten? Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die für mich wichtig sind, die für dich vielleicht auch könnten. Eine Hilfe. Sie sagt, es ist Stille. Und ich habe noch ein Wort angeschrieben, das ganz wichtig ist. Einsamkeit. Da, wo wir nicht nur in der Stille sind, sondern wirklich allein sind. Ich sage jetzt einsam mit Gott, sind wir ja nicht einsam wirklich. Oder? Aber allein sind mit Gott, dass er kann reden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil. Da kann Gott uns begegnen. Und wenn wir die Beispiele dann anschauen, wie Gott im Alten und im Neuen Testament die heiligen Momente in den Leuten geschaffen hat, es ist immer wieder in einer Situation von der Einsamkeit gewesen, dass es passiert ist. Dort hat Gott dem Mensch können begegnen. Dann aber auch Gemeinschaft mit Gott suchen, mit ihm reden, mit ihm im Gespräch sein und ihm auch zuhören. Und heute redet Gott ganz häufig durch sein Wort, also durch die Bibel. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr den Eindruck habt, Gott redet nicht zu mir, dann leset doch bitte die Bibel. Dann werdet ihr merken, dass er redet zu dir, ganz persönlich. Wenn man den Eindruck hat, dass Gott nicht redet, könnte das damit zu tun haben, dass wir zwei Stöpsel im Ohr haben. Entweder Ohrenpacks oder iPods, je nachdem. Und beides behindert das Reden Gottes. He? Hast du auch schon erlebt, dass Gott durch einen Bibelvers zu dir geantwortet hat? Ich glaube schon, oder? Ganz häufig. Warum suchen wir das nicht mehr? Wäre doch so einfach. Und darum immer wieder Bibel lesen, damit wir Gottes Stimme können hören und lernen, hören auf ihn und lernen verstehen und lernen, wie er redet zu uns. Dass wir seine Stimme rausgehören aus allen anderen. Was kannst du machen, wenn du schon lange keinen heiligen Moment mehr erfahren hast? Nochmals gleich, sucht Stille, sucht Einsamkeit, geh Schafe hüten oder Küngeli oder Perlhühner oder was immer du willst. Und heb Acht auf den Feuerbusch. Das ist ja nur ein Bild für etwas. Heb Acht auf etwas Besonderes. Dana hat von dem Vögeli erzählt im Baum. Das ist ein Feuerbusch. Das ist ein Zeichen, wo Gott anfängt zu uns zu reden. Ein Bild, ein Anzeichen, wo dann anfängt, in uns hinein zum Leben zu kommen. Und gibt diesen heiligen Moment auch Raum, auch zeitlich. Sag nicht, lieb Gott, jetzt habe ich 5 Minuten Zeit fürs Gebet und nachher muss ich auf den Zug. Das ist eine schlechte Voraussetzung, oder? Komm, bist bereit zu schweigen, auch in deinen Gedanken. Bist bereit zu staunen, eben über ein Vögeli. Lass dich nicht ablenken. Und dann wird Gott dich auch ansprechen. Vielleicht sagt er dir nicht, du musst die Schuhe abziehen oder die Sandalen, das ist Heiligenbad. Aber vielleicht sagt er dir etwas anderes, was dran ist. Nachbar ein Mittagessen oder ein Abendessen kochen, könnte ja etwas sein oder was auch immer. Und für mich ist es wichtig geworden, dass ich die Zeiten, wo Gott zu mir redet, ganz besonders geniessen will. Das sind gute Zeiten. Und das sind auch Zeiten, wo ich ihm da Fragen stelle und sage, du lieb Gott, jetzt habe ich 3 verschiedene Flugzeuge auf meiner Wunschliste, welches soll ich nehmen? Der Velosolex oder da, wo gerade langt, oder eins, wo viel zu gross ist, aber was vielleicht halt nicht gleich könnte brauchen, oder? Und dann müssen wir bereit sein, auch zu warten, bis er Antwort gibt. Wirklich zu warten. Und ich denke auch, gerade wenn Meyers eine Wohnung sucht, Gott hat in meinem Leben ganz, ganz selten vor der Zeit geantwortet. Manchmal in der letzten 5 Minuten, wenn ich so schon total am Verzweifeln und Plan B und C und D mache, bin. Wir müssen gar nicht so einen Haufen Detail wissen, denn Gott hat alles schon geplant. Er weiß es. Es ist vorbereitet. Und darauf darf man vertrauen. Ich habe für Lydia neue Lampen bestellt, die sind immer noch nicht gekommen. Es brennt noch die alten. Aber ich würde mich schon freuen, wir könnten die neuen machen. Aber sie kommen dann schon irgendwann. Zu seiner Zeit werden sie kommen. Genau. Und da möchte ich euch einfach auch Mut machen. Denn gerade da, wo ein Haufen Unmöglichkeiten in unserem Leben vor uns liegen, wird unser Glauben gestärkt, unser Vertrauen zu ihm. Und all die Unmöglichkeiten, die helfen uns nur, dass unser Glauben darf gestärkt werden. Unmöglichkeiten zeitlich, dass es eng wird. Unmöglichkeiten mit den Ressourcen. Unmöglichkeiten finanziell. Und da kommt mir immer wieder ein Liedervers in den Sinn, wo ich glaube, der Sibald war es, der das Lied gesungen hat, wo der Petrus aus dem Schiff rausgeht und auf Jesus zuläuft, oder? Heißt dort im Liedervers: Auf dein Wort hin will ich es wagen. Aufs Wort Gottes hin will ich es wagen. Das ist ganz eine persönliche Entscheidung. Auf dein Wort hin will ich gehen. Und damit wäre ich eigentlich am Schluss von dem, was ich euch möchte sagen. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir ein paar Augenblicke einfach uns besinnen und fragen, wo stehe ich, wo ist mein Feuerbusch und wo ist vielleicht etwas, wo ich schon lange weiss, dass Gott mir das gesagt hat, ich soll das doch als nächsten Schritt machen und ich das einfach rauströdle vielleicht, weil so schwierig ist und weil es mir vielleicht nicht ganz passt und weil ich zu wenig Detailinformationen habe und eigentlich einen Haufen Entschuldigungen, warum nicht? Und Gott fragt eigentlich dann am Schluss nur, warum machst du es nicht? Warum machst du den ersten Schritt nicht? Chinesisches Sprichwort sagt, die grösste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und solange du den nicht machst, sind alle weiteren sinnlos.